Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Zu Gast im Podcast heute Professor Dr. Thomas Schüller, römisch-katholischer Theologe und Kirchenrechtler und Mitglied der UAK Münster. Er ist einigen bereits bekannt als nahbarer Aktivist in Sachen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Wir sprechen heute mit ihm über den Zusammenhang von kirchlichen Strukturen, Macht und Zölibat und räumen mit einigen Vorurteilen auf. Thomas Schüller nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und spricht auch über Tabuthemen, die sonst keiner anfasst. Wir danken ihm für das interessante Gespräch und die Einblicke, sein Engagement und das wichtige Hintergrundwissen, das sexualisierte Gewalt in Institutionen der katholischen Kirche möglich gemacht hat. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In der ersten Staffel unseres Podcasts erzählen Betroffene von sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Kirche und der Caritas. Wir sprechen mit Expertinnen, stellen Fragen, die lange niemand hören wollte, und geben jenen eine Stimme, die zu lange schweigen mussten. Es geht um Verantwortung und um Gerechtigkeit, aber auch um Heilung, Lebensmut und darum, wie Betroffene ihre Geschichte in ihr Leben integrieren und neue Kraft daraus schöpfen können. Aufarbeitung ist deshalb heute wichtiger denn je. Vielleicht steigen wir mit einer kurzen biografischen Episode ein. Magst du erzählen, wer du bist und warum du der bist, der du bist?
Ja, mein Name ist Thomas Schüller. Ich bin in Köln geboren, einer bemerkenswerten Stadt. Ein typischer Babyboomer 1961, katholisch grundsozialisiert in einem ganz nicht akademischen Elternhaus mit liebevollen Eltern und vielen Geschwistern, wie es typisch war in der Zeit. Katholische Grundschule, katholisches Gymnasium, katholische Messdiener und vieles andere mehr. Aber hätte nie gedacht, dass ich mal Theologie studiere, was ich dann getan habe. Weil das war so ein normaler Bestandteil des Lebens, dass das jetzt nicht als Ziel für einen Beruf oder ein Studium in Frage kam. Hab dann, wie es damals üblich war, sehr lange Zivildienst leisten müssen, dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar. 18 Monate in einem sozialen Brennpunkt in Köln, wo beide evangelisch-katholische Kirchengemeinden, also wie man heute sagt, Option für die Armen, die haben sich absolut solidarisch mit den Menschen da erklärt, die zu 95% Sozialhilfeempfänger waren. Und da habe ich einfach gelernt, welche Bedeutung das Evangelium haben kann. Ne? Also, dass man sich entschieden aus dem Evangelium für die einsetzt, die biblisch gesprochen unter die Räder gekommen sind. Und dann wurde ich von der Schule angerufen. Man habe mich für eine Begabtenförderung vorgeschlagen. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich war ja erst Akademiker. Und dann sagte mein Oberstufentutor, ja, du wirst ja Jura studieren. Das war wohl das, was ich immer vermittelt hatte. Und habe dann, ohne es bewusst zu reflektieren, gesagt, nö, Theologie. Und bin dann nach Tübingen gegangen und wollte das, was Männer in dem Alter immer machten, Priester werden. Aber habe Gott sei Dank, war auch Priesteramtskandidat, habe dann aber Gott sei Dank frühzeitig gemerkt, dass dieses Seelsorgliche schon mein Ding ist, aber die Lebensweise nun absolut nicht zu mir passt. Habe aber Theologie zu Ende gemacht, noch Kirchenrecht als Schwerpunkt und promoviert und bin dann, ohne mich zu bewerben, nach Limburg gerufen worden, einer bemerkenswerten Diözese mit einem damals sehr bemerkenswerten Bischof, Franz Kamphaus, war dann Leiter der Rechtsabteilung und persönlicher Referent. Ja, und war aber immer universitär tätig, das ist schon auch so mein Ding gewesen, mit Studierenden zu arbeiten, und bin dann zu neuen Professor hier in Münster geworden für Kirchenrecht und versuche seitdem dieses etwas sperrige Fach den Theologiestudierenden zu vermitteln. Ich habe vier Kinder und also auch viel Erziehungserfahrung.
Super. Thomas, wir haben mit Betroffenen gesprochen. Betroffene sagen, ich zitiere, nicht ganz wörtlich, aber so aus meinem Gedächtnis, ist die Kirche ein rechtsfreier Raum? Hat die Kirche einen juristischen Sonderstatus? Wie ist das Verhältnis von Staat und Kirche? Wie kann der Staat zugucken, dass die Kirche so agiert, wie sie agiert?
Ja, nach dem Krieg hat man tatsächlich den beiden großen Volkskirchen, evangelisch-katholisch, zu denen ja damals 95% der Bevölkerung gehörten, eine sehr starke verfassungsrechtliche Stellung gegeben. Man wollte, dass die nach dem moralischen Zusammenbruch im Nationalsozialismus das Volk wieder zu guten Bürgerinnen und Bürgern erziehen aus dem christlichen Glauben heraus. Und man hat in die Verfassung reingeschrieben, dass die Kirchen Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Das ist eine staatliche Rechtsfigur, die ihnen eine hohe Autonomie gewährt, und zwar nämlich ihre inneren Angelegenheiten, also ihre religiösen Angelegenheiten, selber zu ordnen und zu verwalten. Das heißt, selbst Gesetzgebung, selbst Verwaltungsakte setzen, aber, und das wird oft vergessen, im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Nichtsdestotrotz hat sich dann der Staat, Kommunen, Länder, Bund sehr auf die Kirchen verlassen. Die Kirchen wurden zu einem großen sozialen Player. Diakonie, Caritas, Schulen, Bildungseinrichtungen, man wird sagen dürfen, zumindest in der alten Bundesrepublik Deutschland, zu Monopolisten. Und man hat ihnen das Recht zugewiesen, ordnen und verwalten, zum Beispiel im katholischen Bereich ein sehr rigides Arbeitsrecht zu implementieren, was die persönliche Lebensführung angeht. Und so konnte tatsächlich und auch bei den Betroffenen der Eindruck entstehen, wenn sie dann gegen die Mauern staatlicher und kirchlicher Instanzen gestoßen sind, dass die Kirchen tatsächlich hier einen rechtsfreien Raum bilden, in den der Staat nicht hineinregiert, nicht hineinschaut, auch durch höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nochmal bestätigt. Aber das ist faktisch so gewesen, rechtlich stand aber immer im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Aber der Staat hat nur ungern den Kirchen auf die Finger geschaut, weil er die Kirchen ja unbedingt brauchte in der Kita-Versorgung, in der Krankenhausversorgung, in Pflegeheimen und auch in Schulen. Und dadurch haben sie sich einen tatsächlich rechtsfaktischen Raum geschaffen, in den niemand hineingeschaut hat. Und als 2010 mit dem Canisius-Kolleg durch Pater Mertes, der dieser Riesenskandal bekannt wurde und dann überhaupt das Thema so eine Wellenbewegung bekommen hat, hat die damalige Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP genau das gesagt, was die Betroffenen ins Wort gefasst haben. Die Kirchen gerieren sich wie freie, in einem rechtsfreien Raum, wie ein Staat im Staat, hat sie gesagt. Das war ja immer der Vorwurf an die islamischen Kultusgemeinden, in euren Hinterhofmoscheen traktiert ihr eure Kinder und Jugendliche mit dem Islamismus und nicht zur Demokratie. Und genau das hat sie gesagt. Und damals hat der Vorsitzende Zollitsche, selbst ein übler Missbrauchsvertuscher, wie wir mittlerweile wissen, unglaublich aufgeregt, hat direkt die Kanzlerin angerufen, die Ministerin wurde zurückgepfiffen, aber die Beobachtung der Betroffenen ist zutreffend. Bis zum Ausbruch des Missbrauchsskandals konnten die Kirchen sich immer sicher fühlen, dass sie die sie betreffenden Dinge sehr souverän in diesem Gestaltungsraum Körperschaft des öffentlichen Rechts selber regeln konnten.
Das heißt, sowohl die Krise, so kann man es glaube ich nennen, in der katholischen Kirche durch den Missbrauchsskandal, als auch wahrscheinlich die zunehmende Säkularisierung in der Gesellschaft führen zu einem Aufbrechen. Ist es das, was du, also es ist nicht meine Erfahrung. Die Erfahrung ist, dass nach wie vor stark gemauert wird, dass Betroffene auf allen Ebenen große Probleme haben, weiter zu Opfern gemacht werden und sich oft ohnmächtig fühlen gegenüber Institutionen und auch häufig, ja, man kann schon sagen, retraumatisiert werden durch die Prozesse, die da auch, wenn man auf die Dauer guckt, entstehen. Wie blickst du da drauf?
Ja, es wird mittlerweile zunehmend kritisch auf die Kirchen geschaut, aber das ändert nichts an ihrer Marktmacht und ihrer hohen, auch staatlich gewollten Autonomie. Also wie das Thema sexualisierte Gewalt generell kein Thema ist, was die Politik sehr intensiv beschäftigt, weil man damit keine Wahlen gewinnt und keine Wählerstimmen erhält, ist es so, dass man zwar sich empört zeigt, wenn wieder ein neuer Skandal aufploppt, also wird sehr moralisch gesprochen, aber man lässt die Kirchen doch in hoher Autonomie die Dinge selber regeln. Also die ganzen Verfahren zur Anerkennung des Leids, das ist ja ein kreierter, in hoher Autonomie kreierter Bereich. Da sagt der Staat, die machen doch was für die armen Betroffenen, die müssen auch gar nicht zu staatlichen Gerichten gehen, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Und das hängt mit dieser eben besprochenen alten Tradition zusammen, dass man sagt, das sind wichtige soziale Player, sie sind repräsentieren einen hohen Bevölkerungsanteil, noch 50%. Sie haben eine unglaubliche Marktmacht, mit denen wollen wir uns nicht verscherzen. Und dementsprechend kann die Kirche dann selbst bei so einem Thema, wo sie von einer hohen moralischen Fallhöhe auf den Boden geschossen wurde, nämlich beim Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt, vor allem die katholische Kirche, die ja immer vor sich hergetragen hat, wie wichtig sie als reine Organisation ist, was die Sexualmoral angeht. Sie hat ja Leuten bis heute dieses Thema Sexualität vergällt. Sie hat es ihnen unmöglich gemacht, das zu leben. Vor allen Dingen, wenn es nicht in einem heteronormativen Weltbild passte. Also kurzum, auch jetzt beim Thema Missbrauch, obwohl man sich empört zeigt von staatlicher Seite, lässt man die Regulierung, die Bearbeitung der Thematik doch weitgehend in den Händen der Kirche. Mhm. Also das, was wir im angelsächsischen Bereich, in Australien, USA, Irland, Großbritannien oder in Frankreich erlebt haben, wo es eine ganz bewusste politische Entscheidung habe, eine staatliche, unabhängige Arbeitskommission zu installieren, die sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen in Kirchen, aber auch in anderen großen Institutionen wie Sport untersuchte. Das ist in Deutschland undenkbar. Da sagt man, da die Kirchen sind wichtig, sie haben ein Selbstbestimmungsrecht. Das ist nicht schön, dass es da passiert ist, aber die können das im Rahmen ihres Selbstbestimmungsrechts selber bestimmen, wie sie das abarbeiten. Und dann macht der Staat, die Kommunen, die Länder machen Haken dran. Die einzige Ausnahme war die Installation von unabhängigen Arbeitskommissionen. Aber auch da kann man ja nochmal kritisch was zu sagen. Also kurzum, dieser lange Schatten einer hohen Autonomie ragt auch in den Bereich der Betroffenen hinein, die den Eindruck haben, sowohl beim Staat, aber auch bei der Kirche laufen sie immer gegen Wände und Staat und Kirche sind eine unheilige Allianz eingetreten, der Titel meines letzten Buches.
Ja, ja. Auf das Buch würde ich gleich nochmal eingehen wollen. Du hast einen Aspekt genannt, der im Podcast bisher kein Thema war, nämlich das Thema Sexualität und Kirche. Viele Außenstehende, deren erster Reflex ist, ja, die Täter sind Täter, weil sie im Zölibat leben müssen. Kannst du da einen Zusammenhang herstellen?
Ja, es gibt so zwei Klischees. Also der Zölibat sei die eigentliche Ursache, dass so viele Priester übergriffig geworden sind. Und alle seien pädophil. Das geht bis in die höchsten Kreise der Politik und Kirche. Beides ist so klar wissenschaftlich widerlegt. Der Zölibat ist ja eine Verpflichtung, die jemand versprechen muss, wenn er denn zum Priester geweiht werden will und damit eine hochprivilegierte Stellung in der Kirche hat. Es sind heilige Männer Gottes, die die Amtsgewalt haben. Und dafür werden sie belohnt mit dieser Amtsgewalt, mit dieser herausragenden Stellung, weil sie offiziell auf Sexualität verzichten. Fakt ist, ich war selbst Priesteramtskandidat, dass die allermeisten, die Priester werden, das eher in Kauf nehmen. Und damit entsteht schon eine erste Schieflage, die aber nicht bedeutet, dass man dann übergriffig werden muss. Der Hauptgrund, das zeigen alle Untersuchungen, evangelisch wie katholisch, auch in anderen Religionsgemeinschaften, ist eine durch das Wissen im Priesterseminar, ich muss sexuell enthaltsam leben, eine nicht ausgereifte sexuelle Identität. Und da ist es vollkommen schnurzpiep egal, ob ich jetzt heteronormativ heterosexuell bin, bisexuell bin, homosexuell bin oder was es an Spielarten auch immer gibt, sondern es wird systematisch das Thema Sexualität ausgeblendet, nicht thematisiert. Und das führt dann später, wenn man in eine Situation kommt, näher Distanz, und in der Seelsorge hat man immer näher Distanz, und zweitens in eine Phase kommt, wo viele Leute in so eine Identitätskrise kommen, berufliche Krise kommen, Ende 30, Anfang 40, dann kommt es dazu, dass man diese Nähe Distanz, das ist ja eine Machtposition, irgendwann ausnutzt, um eine nicht gereifte Sexualität an denen gewaltvoll auszuleben, die sich nicht wehren können, nämlich Kinder und Jugendliche. Also das ist der Hauptgrund, dass es ein schmales Segment auch von pädophil oder ebophil fixierten Täterinnen und Täter gibt, meistens in der katholischen Kirche Männer und Priester, das ja. Und das sind auch die furchtbarsten Täterschneisen, von denen kennen wir viele im Bistum Münster auch. Die sind auch nicht therapierbar, das weiß man. Die Charité in Berlin hat große wissenschaftliche Projekte dazu angelegt. Diese Sexualpräferenz und Fixierung muss nicht ausbrechen und muss auch nicht aktiviert werden. Aber es ist ein hohes Gefahrenpotenzial. Aber das darf man nicht in einen Pott werfen. Und dann merkt man einfach, bei den sexuell enthaltsam leben müssenden Priestern, wie Ordenschristinnen und Ordenschristen, die verheerende katholische Sexualmoral. Die katholische Kirche leidet immer noch an ihrem Traditionsgut seit dem Augustinus, der in seiner ersten Lebensphase alles durchgemacht hat. Wir würden heute sagen Sex, Crime and Drugs, alles. Und dann plötzlich Christ wurde und dann genau in das rigide gegenübergetreten ist, dass sie Sexualität verurteilt hat. Und im Grunde genommen sieht die Lehre über Sexualität bis heute ja so aus, dass sie so und so nur heterosexuell gelebt werden kann und nur in kirchenrechtlich gültigen ehelichen Verbindungen, wenn in der Phase, wo man das biologisch kann, auch möglichst mit der Zielorientierung, Kindern das Leben zu schicken. Alles andere an Sexualität ist böse, ist pfui, und das schwingt jetzt bei den Täterinnen und Tätern mit, die mit dem hohen Tabu Sexualität und auch noch mit der auferlegten Verpflichtung, enthaltsam zu leben, nicht zu gereiften Persönlichkeiten werden, was eigene Sexualität angeht. Und dann das große Thema, wir haben, das ist jetzt nicht nur ein Klischee, eben unter den Priestern einen signifikant höheren Anteil an homosexuellen Priestern als im Schnitt der Gesamtbevölkerung. Es geht ja, egal in welchem Kulturkreis, in welchem Kontinent, davon aus, 10% bis 12% Männer und etwas geringer Anteil an homosexuellen Frauen. Und das haben wir signifikant höher im katholischen Bereich. Und auch das ist aber nicht monokausale Ursache. Das ist nämlich das dritte Klischee. Ja, weil es so viele schwule Priester gibt, haben die natürlich Messdiener gebraucht. Das ist ein übles Klischee. Das wird vor allem von ganz konservativen katholischen Kreisen, die katholische Sexualmoral hochhalten wollen, immer wieder benutzt. Ja, hätten man die bloß nicht zur Weihe zugelassen, diese so und so gegen die Lehre der Kirche und die göttliche Ordnung, die Naturordnung verstoßenen Priester. Nein, also es gibt ganz viele homosexuelle Priester, die es mühsam geschafft haben, ihre Identität klar zu bekommen und die, wenn sie Sexualität leben, das in gewaltfreien, erwachsenen Männern tun. Da kann man natürlich jetzt Kirchenrecht sagen, ist Verstoß gegen die Zölibatsverpflichtung, aber wo überhaupt keine Gefahr ausgeht. Es hat aber natürlich aber auch gerade in den 15, 16 Jahren auch schwule Priester gegeben, die das natürlich überhaupt nicht sagen durften. Das war ja absolutes Tabu in der Gesellschaft, die natürlich dann ihre ihnen gar nicht bekannte Homosexualität natürlich vorrangig an denen ausgelebt haben, gewalttätig, die männlich eben waren. Und das gibt's dann in der und dann gibt es nochmal die zwei Spielarten, Pädophil und Ebophil, aber das ist die kleinste Tätergruppe. Und dementsprechend ist die katholische Sexualmoral ein großes Übel. Ein großes Übel, weil es Menschen diskreditiert wegen ihrer sexuellen Identität, weil sie es ermöglicht, dass Menschen sich nicht frei in ihrem sexuellen Habitus entwickeln können, und es führt dazu, dass es insgesamt hochtabuisiert ist, und das hat den Tätern in die Karten gespielt, weil ich in aus hunderten Gesprächen, ich bin ja lange am Thema dran, heute Erwachsene mir sagten, ja, hätte ich dem Eltern was erzählt, oder ich habe es den Eltern erzählt oder habe es den Lehrern erzählt, und die haben gesagt, da reden wir nicht drüber, das kann gar nicht sein, das ist der Pastor oder ist der Pater, aber das hängt nicht nur mit der Bewertung und gesellschaftlichen Achtung dieser Seelsorger zusammen, sondern auch, dass Sexualität einfach ein Tabuthema war. Mhm. Und es ist, und da müssen wir uns ehrlich machen, trotz aller pornografischen Freiheit und so, das hat ja nichts mit glücklicher und humaner Sexualität zu tun. Es hängt immer noch damit zusammen, dass ich glaube, dass wir immer noch eine hochgradig verklemmte Gesellschaft sind, die zwar mittlerweile scheinbar freizügig in Filmen, Büchern, Podcasts und anderen Dingen das Thema bespricht, aber nicht wirklich im Sinne einer Identität lebt. Und die Kirchen haben hier noch einen gewaltigen Einfluss. Also das hat ja auch die MAG-Studie, also zu den Bistümern 2018, gezeigt, dass es eine der zentralen systemischen Ursachen für Missbrauch ist. Die verkorkste Sexualmoral der katholischen Kirche, die Menschen das Leben eigentlich zur Hölle gemacht hat und bis heute zur Hölle macht.
Ja. Ich würde noch mal einen Blick werfen wollen. Du hast es auch gerade kurz angedeutet, andere Religionen. Wir haben als UAK versucht, zu der islamischen Community Kontakt aufzunehmen, wie auch zu der jüdischen. Das war nicht möglich.
Ja, weil in diesen abrahamitischen Religionen, das sind ja unsere Schwesternreligionen, das Thema Sexualität ein nicht minder tabuisiertes Thema ist, wobei das eher noch für den Islam gibt es ja nicht, die verschiedenen Denominationen, also Glaubensrichtungen gibt es, da gibt es eine ähnlich rigide Sexualmoral, vor allen Dingen natürlich eine klar heteronormative Mann-Frau, die Rollenbilder sind klar, also ähnlich wie im katholischen Bereich, die Frau, die zu gebären hat, der Mann, der zu bestimmen hat. Das ist doch noch das weitverbreitete Bild. Das ist in den jüdischen Kultusgemeinden durchaus differenzierter. Es gibt ja die liberalen Kultusgemeinden, auch mit Rabbinerinnen mittlerweile, oh, es gibt Rabbinerinnen, toll, ja. Sind total spannende Kolleginnen. Da gehen die sehr souverän mit dem Thema Sexualität um. Also lange in Frankfurt gelebt, gab es verschiedene jüdische Gemeinden. Da gibt es aber auch orthodoxe Gemeinden, die gerade aus sehr streng geprägt sind und die natürlich nach der Tora leben und nach den Schriftbefunden des Alten Testamentes. Und da ist es sehr vergleichbar mit dem Christentum. Da gibt es eine von Gott gesetzte Schöpfungsordnung, Mann und Frau. Und ich meine, wenn man, Gott sei Dank ist ja jetzt, beginnt ja wieder ein Friede in Israel und im Gazastreifen, mal gucken, wie lange er hält. Aber wenn man dann sieht, der Fight zwischen den Palästinensern und Israelis wird ja auch über die Fertilität geführt. Also wie viele Kinder schenkt man das Leben? Und gerade im orthodoxen Judentum ist das ja eine entscheidende Segnung, wenn man durch Jerusalem läuft. Und also kurzum, da gibt es viele Verbindungen zwischen diesen abrahamitischen Religionen. Und das ist da, die sind da noch nicht so, also noch meilenweit von entfernt. Aber das meine ich nicht im moralischen Habitus der Überlegenheit, sondern es wird auch in muslimischen Kultusgemeinden, es wird auch in jüdischen Kultusgemeinden, wird es das Thema des Übergriffs geben. Aber die tatsächliche Aufarbeitung, überhaupt Wahrnehmung, hat noch nicht begonnen, weil das ja auch immer massive Infragestellungen sind, gerade wenn man in einer Minderheitensituation ist.
Absolut.
Ja, das also, die haben ja nicht dieses Standing, was ich eben aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland geschildert habe, was die Kirchen hatten, was jetzt zerbricht. Und das könnte ja von Feinden des Islams, also ich meine, der Islam in seinen religiösen Ausprägungen wird ja auch sehr angefeindet, was absolut ein No-Go ist, weil jeder hat hier das Recht auf Religionsfreiheit. Und die jüdischen Kultusgemeinden, die immer gefährdet sind, die Übergriffe sind ja massiv. Da kommen natürlich schon auch politische Überlegungen rein. Also das Thema hängen wir uns nicht an. Lass das mal die Kirchen jetzt mal abarbeiten. Aber irgendwann wird es ihnen auch auf die Füße fallen. Definitiv. Es wird auch in ihren religiösen Gemeinschaften und Gemeinden das Thema geben. Und sie wissen auch darum.
Ach ja, okay. Jetzt nochmal zu deinem Buch. Staat und Kirche. Könntest du uns kurz skizzieren, was deine Hauptaussagen sind?
Ja, zunächst mal entwickle ich aus der geschichtlichen Perspektive, wie hat sich das nach 45 entwickelt? Also wir hatten ja schon mal den ersten Aufbruch mit der Weimarer Reichsverfassung, wo den Kirchen auch schon dieser hohe Gestaltungsfreiheit gegeben wurde, und dann kam die Zeit 33 bis 45 und dann hat man den Kirchen, was wir eben besprochen haben, diesen starken Status erhalten und hat sie eigentlich noch zu bedeutenderen Playern gemacht, ne? Obwohl wir mittlerweile wissen, evangelisch wie katholisch, hat es auch viele braune Sprengsel gegeben. Es war nicht nur alles Widerstand und gut, das wissen wir mittlerweile durch die historische Forschung, aber sie galten als die beiden zivilgesellschaftlichen Akteure, die einigermaßen unbeschadet durch die Zeit des Nationalsozialismus durchgekommen sind. Und dann setzte man auf sie. Man wollte das nie wieder haben und sie sollten den ethischen Kit liefern, damit man gemeinwohlorientiert, menschenrechtlich orientiert, christlich orientiert, im Sinne, jeder Mensch hat eine unwiderrufliche Würde, weil er Ebenbild Gottes ist. Also das wollte man implementieren. Und dementsprechend haben sich Staat und Kirche arrangiert. Ne? Man hat, also wenn wir ins Sozialgesetzbuch stehen, ja, wir haben die Subsidiarität, wir wollen, dass der Staat nicht alles macht. Die freien Träger sollen auch staatliche Aufgaben übernehmen. Das finde ich auch einen guten Gedanken. Übrigens ein katholisches Sozialprinzip. Ja, Subsidiarität ist ein integraler Bestandteil der katholischen Soziallehre. Hat der Konrad Adenauer natürlich implementiert. Was aber dazu führte, dass wir im Süden, mindestens im Südwesten und im Westen Monopolstrukturen haben. In den staatlichen Gesetzen steht drin, wenn freie Träger staatliche Aufgaben übernehmen, müssen in der Art und Zusammensetzung der freien Träger muss die Gesamtbevölkerung abgebildet werden. Und ich meine, wir haben mittlerweile gerade knapp noch 5% Christinnen und Christen, aber die Trägerstruktur ist eindeutig christlich dominiert. Und da gibt es natürlich Paritätischen Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt das Rote Kreuz, aber dann hört es auch schon auf, die teilen sich den Markt auf. Und das kritisiere ich, weil ich sage, die staatlichen Gesetze schreiben diese Diversität der Trägerlandschaft vor. Ich bringe ein Beispiel, was ich natürlich aus meiner beruflichen Zeit im Dienst der Kirche erlebt habe, die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Die müssen, meine ich, für 50.000 muss eine Stelle in Nähe erreichbar sein. Und die Art der Beratungsstelle muss die Diversität der Bevölkerung abbilden. Also eben nicht nur pro Familie, auch kirchliche Stellen, aber eben nicht nur. Aber wir haben Länder wie Baden-Württemberg und Bayern, wo wir nach dem Ausstieg der katholischen Bischöfe dann Donum Vitae hatten, eine laikal-katholische, und die auch wieder Monopolstrukturen aufgebaut haben. Was machen aber Frauen, die sich nicht christlich belatschern lassen wollen bei der Frage ihres Gewissenskonfliktes? Hm. Will ich das Kind jetzt austragen oder nicht? Oder das kritisiere ich. Das ist auf einer, aber nicht rechtlichen, auch rechtlichen Ebene, aber auch vor allen Dingen auf einer religionspolitischen Ebene, dass man, obwohl die Kirchen faktisch mit ihren Lehrpositionen, mit ihren aus dem Glauben herausgetragenen Positionieren, auch in der Friedensfrage oder in Anfang und Ende des Lebens, sich beileibe heute nicht mehr durchsetzen können, sie durch ihre soziale Marktmacht immer noch erheblich privilegiert werden. Also da kann man wirklich sagen, privilegiert. Und dann zeige ich an Beispielen, wie zum Beispiel die unendliche Geschichte um die Ablösung von Staatsleistungen auf. Da haben die Ministerpräsidenten ja der Bundesregierung, der vorletzten, nicht der amtierenden, gesagt, die wollten ja endlich, dass das Gesetz kommt zur Ablösung der Staatsleistungen. Und dann sagen die Ministerpräsidenten, ob grün, ob rot, ob schwarz, ob FDP bestimmt, haben wir kein Interesse dran. A, weil es fiskalisch leichter zu steigern, zu stemmen ist, Jahr für Jahr diese Summen zu zahlen, anstatt eine große Ablösung. Die Haushalte sind auf Kante gestrickt. Zweitens, auch so ein grüner Kretschmer oder so ein CSU-Präsident, Ministerpräsident Söder, der Protestant ist, der andere ist Katholik. Nö, die machen ja viel Gutes mit dem Geld. Also sie wissen ganz genau, die Kirchensteuer brechen ein, ab 2030, jetzt schon, aber 2030 auf jeden Fall. Und dann geben wir ihnen diese Staatsleistung, worauf sie in Anspruch haben, zahlen die lustig weiter, dann machen die weiterhin im Sozialbereich so Gutes. Und das beschreibe ich, fordere dann, dass endlich das, was im staatlichen Gesetz drinsteht, die Diversität einzulösen ist, und werde dann aber nachdenklich und sage, obwohl wir mittlerweile eine ziemlich ausgeprägte muslimische Community haben, auch jüdische Kultusgemeinden, der Organisationsgrad im Sozialbereich ist da äußerst gering. Ja. Es gibt jetzt den ersten kleinen bundesweiten Dachverband muslimischer sozialer Einrichtungen. Ja, also die merken mittlerweile, wie Diakonin Caritas, wir müssen es organisieren. Und diese Dinge, diese realpolitischen, diese rechtlichen Dinge, die historische Genese beschreibe ich und beschreibe die offenkundigen Probleme und sage aber auch, augenscheinlich haben Kommunen und Länder, denn die religionsrechtlichen Fragen liegen ja nicht auf Bundesebene, sondern im föderalen System auf Länderebene, die haben gar kein Interesse, obwohl die Kirchen am Boden liegen, obwohl sie Minderheitenkirchen werden, das geht relativ schnell, wenn die Babyboomer weg sind, haben die gar kein Interesse, die Kirchen weiterhin ihre starken Stellung zu behalten, weil das natürlich erheblich die kommunalen und die Landeshaushalte entlastet. Mhm. Schau dir mal die Kita-Geschichten an. Mhm. Da gelten sie nicht als arme Träger, müssen NRW 15% der Gesamtbetriebskosten selber aufbringen durch Elternbeiträge, eigene Beiträge und oder 10%, das ist variiert ein bisschen. Und das entlastet die kommunalen Haushalte plus das ehrenamtliche Engagement. Ein evangelisches Presbyterium, ein katholischer Kirchenvorstand, da gibt es 2-3 Frauen, Männer, die sich nur um die Personalsachen kümmern, weil sie das beruflich kennen. Dafür musst du in der Kommune, musst du hauptamtliches Personal vorhalten. Also das ist eine Win-Win-Situation, eine Benefit-Situation. Und da kommt eben auch das Agreement, dass man für die Kirchen die Kirchensteuer einzieht über das staatliche Steuermanagement, und dafür kriegt der Staat eine ordentliche Summe. Und die Kirchen brauchen keine eigenen Strukturen. Und das alles beschreibe ich, stelle ich kritisch in Frage, ohne, und das ist mir ganz wichtig, ohne grundsätzlich die religionsfreundliche Verfassung in Frage zu stellen. Wir leben in Deutschland in einer privilegierten Situation, insofern privilegiert im nicht rechtlichen Sinne, sondern faktischen Sinne, dass in diesem Land jeder und jede wirklich glauben darf, was sie mag, und auch nicht glauben mag, was sie darf. Also die positive wie negative Religionsfreiheit. Und das möchte ich nicht in Abrede stellen. Das ist ja eine Frucht des demokratischen Neuaufbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir die Menschenrechte in der Verfassung als unveränderliche Rechte implementiert haben. Die dürfen nicht verändert werden. Und ich bin froh, in einer religionsfreundlichen Verfassung zu leben. Aber es ist mittlerweile eben eine Melange aus verschiedenen politischen Interessen. Und das zu dechiffrieren war das Ziel des Buches. Als jemand, der selbst lange im kirchlichen Dienst gearbeitet hat, der die realpolitischen Dinge über die katholischen Büros bei den Landesregierungen erlebt hat. Aber nicht im Sinne der Nestbeschmutzung, sondern im Sinne der Analyse. Ja,
ja, okay. Ja,
nicht Nestbeschmutzung, das wäre falsch.
Ja. Ja, danke für den Einblick. Melange, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Mehr auf dich selbst bezogen als Mensch. Du hast mindestens 3 Rollen jetzt öffentlich. Du hast, das weiß ich als Mitarbeiterin der UAK, dass du intensiven Kontakt zu Betroffenen hast. Du bist Wissenschaftler, Lehrer, Aktivist. Würdest du dich als Aktivist bezeichnen?
Auch das gefällt mir.
Mhm.
Ja. Also ich nutze meine Bekanntheit, meine Reichweite, um die Anliegen, also mit den Betroffenen, nicht weil ich eine eigene Agenda hätte, sondern mit den Betroffenen, immer betroffen arbeit und orientiert, dieses Thema, was keiner hören und erfahren will, immer wieder bekannt zu machen. Und das gilt sowohl für den staatlichen Kontext, aber auch in den innerkirchlichen Kontext hinein. Denn es gibt in dieser verbürgerlichten Kirche, gilt wie evangelisch, wie katholisch, so eine Haltung, jetzt ist es aber auch mal gut. Ja, also wir haben jetzt, ja, diese armen Menschen, denen das widerfahren ist, aber die allermeisten evangelischen Pastorinnen und Pastoren, katholischen Priester und Diakone und Seelsorgenden, was ja auch stimmt durchaus, haben das sehr gut gemacht und uns tolle Erlebnisse verschafft, was die Weitergabe des Glaubens angeht, was Gemeinschaftserfahrung angeht, das stimmt ja auch alles. Aber es gibt eben diese massive dunkle Seite, die nicht bearbeitet ist und da nutze ich meine Reichweite und meinen Bekanntheitsgrad, meine wissenschaftliche Expertise als Kirchenrechtler, haben wir noch gar nicht drüber geredet, um das immer und wieder. Und da nutze ich einfach das paulinische Bild des Stachel im Fleisch.
Mhm.
Also eben und oder auf Umgangssprache, ich nerve einfach.
Mhm.
Ich nerve und nerve und nerve. Und da ich ja auch nicht zu diplomatischer Sprache neige, auch in dieser Klarheit. Aber das mache ich, das ist jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, dass es nicht nach Selbstlob klingt, aber auch in dieser Deutlichkeit, damit es auch wirklich die tauben und verstopften Ohren erreicht. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, boah, toll, Schüller, Sie kämpfen für die Gleichberechtigung der Frau in der katholischen Kirche. Ich war 16 Jahre schwul, Lesbenbeauftragter im Bistum Limburg, habe einen schwulen Bruder für die Rechte von Homosexuellen und Diversen, für stärkere Demokratisierung der katholischen Kirche im Sinne der Synodalität. Das sind auch alles Themen, die ich fachwissenschaftlich beackere. Aber du nervst mit dem Thema Missbrauch. Da brauchst du doch nicht mehr zu beackern. Da gibt's ja genügend Hilfe das ist meine Priorität, auch im praktischen Arbeiten, ja, und
okay,
meinem ehrenamtlichen Engagement.
Yeah.
Denn vieles ist ja einfach ehrenamtliches Engagement.
Yeah. Yeah.
Und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen in meiner kirchenrechtlichen Zunft, es gibt gute strafrechtliche Experten, die machen das gut, aber es gibt auch viele, die das Thema überhaupt nicht interessiert. Es gibt auch eine Ignoranz in der Theologie oder in den Theologien, sich mit diesem Thema nicht beschäftigen zu wollen, aber es gibt auch ganz tolle, vor allem Kolleginnen, die diese Gewaltfrage, diese auch frauenspezifischen Aspekte, dass auch Frauen vor allen Dingen vorrangig Opfer von Gewalt sind, immer wieder thematisieren mit tollen, auch biografisch geprägten, wo die Betroffenen zu Wort kommen. Und von daher nutze ich, Aktivist trifft es in der Tat, und da bekenne ich mich auch gerne zu, wobei man immer auch sehen muss, dass es fundiert ist und dass man nicht polemisch agiert und dass es immer ein Fundament hat, ne? Also dass man wirklich aus erfahrungsgetränktem Wissen agiert und sagt, hier sind Missstände, hier ist das Recht auch noch nicht zureichend dass man an der Rechtsfortbildung arbeitet. Ich bin froh, dass das Strafrecht reformiert worden ist, staatlich wie kirchlich, aber es ist immer noch ungenügend, wobei eben nicht nur Strafrecht hilfreich ist, sondern es braucht einen fundamentalen Mentalitätswandel, dass man Schutzräume schafft, dass man Kinder und Jugendliche vor diesen Gefahren schützt und dass man das angehende Seelsorgspersonal entsprechend schult. Also ich mache dieses Wintersemester mit meiner Kollegin Judith Köhnemann, die eine große Studie jetzt rausbringt zu geistlichem Missbrauch in neuen geistlichen Gemeinschaften, Ordensgemeinschaften, ein Hauptseminar genau dazu, dass die Studierenden später nicht sagen können, oh, jetzt werde ich damit in Schule und in den Gemeinden mit konfrontiert. Ich habe ja nie was davon gehört. Also da nutze ich dann auch zweite Rolle als Hochschullehrer meine Möglichkeiten, um das Thema wissenschaftlich den Leuten nahezubringen. Und wenigstens ein paar werden dadurch erreicht. Also so ein Hauptseminar-Thema haben wir jetzt wieder festgestellt. Zieht auch nicht so viel hinterm Ofen hin.
Ah,
ne?
Okay.
Ja, nö. Ist ja unangenehm. Ne? Man,
ja.
man wird ja mit, wenn man über Missbrauch spricht, geistlich wie sexuell und Machtmissbrauch, das ist ja unangenehm. Will man nicht Viele wollen es auch nicht, weil sie möglicherweise selbst auch diese Erfahrung gemacht haben. Und ansonsten gibt es eine Generation von Theologiestudierenden, die vielleicht auch so eine heile Welt von ihrer Community behalten wollen. Also ich hatte aber eine schöne Pfarrei, ich hatte einen tollen evangelisch-katholischen Jugendverband. Mhm. Und dieser schöne Welt will ich mir nicht durch diese dunklen Einsprengsel verderben lassen. Mhm. Ja.
Thomas, ich würde noch ein Schlaglicht werfen wollen zum Thema Wissenschaft. Einer deiner, ich glaube, herausragenden Kollegen, Kolleginnen, nee, eine Kollege war Thomas Großbölting. Mhm. Wir alle waren total entsetzt, als wir von diesem fürchterlichen Unfall gehört haben. Magst du vielleicht nochmal auch aus deiner beruflichen Funktion, deiner Perspektive und vielleicht auch in dieser mehrschichtigen Perspektive, weil das habe ich bei Thomas Großbölting auch so erlebt, auch er, ihn hätte ich ähnlich bezeichnet wie dich, als einen sehr betroffenen, orientierten, hochwissenschaftlich arrivierten, aber eben auch nahbaren Menschen.
Du hast eigentlich schon alle wesentlichen Punkte gerade in deiner Frage zusammengetragen. Es ist ein fachlich hochversierter Kollege, also der gehört einfach zu den Spitzenkräften der historischen Zunft, aber gerade in der Zeitphase nach 45. Das gilt für die Profangeschichte, eben aber auch für kirchengeschichtliche Themen. Da fing er mit an. Er ist ja studierter Theologe und Historiker gewesen. Und dementsprechend sind seine Studien zu diesen Themenkreis Missbrauch in Kirche, in Kirchen, hat ja auch an der Forumstudie mitgewirkt, im Teilprojekt, hochgradig fundiert und explorativ und fachwissenschaftlich, methodisch. Das besser geht's nicht. Und er hat auch ein tolles Team, das muss man immer sagen. Wir, die wir da so wie Leuchttürme erscheinen als Professorinnen und Professoren, wir sind das nur, weil wir uns herum ganz tolle Frauen und Männer haben. Ne? Also wir neigen dazu, uns immer als Helden zu stilisieren, aber dahinter steht ein Support von tollen Leuten. Das vielleicht gilt gerade auch für den Thomas. Ne? Der hat, aber es kommen auch nur tolle Leute, weil natürlich, man zieht sie an. Ne? Also ist klar. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt bei dem Thema jetzt noch angesprochen, nahbar, berührbar. Das ist eine Seite bei ihm gewesen, die hat man sehr deutlich gespürt, dass er über die nüchterne, auch mit der notwendigen Distanz, Einsicht in die Akten, Gespräche mit Entscheidungsträgern, mit Betroffenen und vielen anderen mehr, dass er das einerseits professionell gemacht hat, klar, sonst wären die Ergebnisse auch nicht so hoch anerkannt und sehr aufschlussreich und hilfreich für neue Maßnahmen, sondern er hat sich aber auch für diese Menschen berühren lassen. Und das wird das war das, was wo wir Seelenverwandte waren. Und das macht einen aber auch kaputt. Oder es hat die Gefahr, dass man darüber seinen eigenen Glauben verlieren kann. Das hat ihn auch von der Kirche entfremdet, der er sehr auch nahe stand. Und er hat ja nie seinen Glauben aufgegeben, also an diesen Jesus Christus. Aber es hat ihn von dieser katholischen Kirche, weil er genau diese Strukturen dann dechiffriert hat, auseinandergelegt hat, auch ein Fremder, das ist auch ein schmerzhafter Prozess. Soweit bin ich noch nicht. Ich werde oft von den Betroffenen, aber auch von kritischen Journalistinnen, Journalisten und Aktivistinnen und Aktivisten gefragt, wie kannst du überhaupt noch in dem Laden bleiben? Du bleibst doch nur drin, weil du die kirchliche Lehrerlaubnis brauchst für das, was man als Theologieprofessor braucht. Das wäre zu simpel.
Das wäre zu billig, simpel, oder?
Das ist so billig. Also, nee, ich bin Teil dieser Glaubensgemeinschaft und das ist auch Teil meiner persönlichen Identität. Aber beim Thema Missbrauch und der Nahbarkeit bin ich mehr als einmal an die Grenzen gestoßen meiner Verbundenheit. Und wenn man dann aktuell wie gestern, wenn wir so eine neue Studie aufploppt, dann sieht auch wie im System routiniert und souverän von kirchlicher Seite ein Thema beackert und abmoderiert wird, dann schaudert es mich immer. Und das hat den Thomas genauso umgetrieben. Mhm. Und wie man überhaupt bei dem Thema sagen muss, wenn man nicht nahbar ist, wenn man das nicht an sich rankommen lässt, immer mit der notwendigen auch, man hat ja auch Familie um sich herum, das ist klar, auch im Sinne des Selbstschutzes, dann wirst du diesem Thema nicht gerecht, weil es von der zerstörerischen Kraft für die Menschen, für ihr ganzes Leben so dramatisch ist. Ich wüsste eigentlich nichts Dramatischeres. Also, dass wir durch Erziehung, durch unser Gewordensein immer, im Rheinland sagt man Püngelchen, also unsere Pakete mit uns tragen, an denen wir arbeiten müssen. Das ist ja klar. Ne? Lebensgeschichte hat man immer Verletzungen und Aber das sind traumatisierende Erlebnisse. Mhm. Die greifen so massiv in die Seele, so massiv in den Körper, so massiv in die Biografie ein. Damit zu überleben, sprichwörtlich, ist ein hochdramatischer Prozess. Und wenn du als Wissenschaftler, eher als Historiker, der Thomas Groß-Bölting, und ich als Kirchenrechtler und Theologe drangehen, dann müssen wir das A, wissenschaftlich sehr nüchtern, korrekt, ich nach rechtlichen Parametern, eher nach historischen Parametern untersuchen, aber in aller Klarheit auch beschreiben und trotzdem in den direkten Kontakt, er war ja auch bei uns in der unabhängigen Aufwandskommission, sich davon berühren lassen und sich dann für die Menschen einsetzen. Und darum ist das ein zuerst mal für seine Familie natürlich, Kinder und Ehefrau, aber es war für uns menschlich, also ein Verlust, eine Leerstelle, die kannst du nicht substituieren, die kannst du nicht ersetzen. Ich wüsste auch keinen in der Branche, der es in naher Zukunft, also man kann so und so keinen Menschen ersetzen, so einen bemerkenswerten Menschen, aber auch fachwissenschaftlich ist da eine Lücke jetzt. Aber es gibt gute, nochmal in seinem Team, gute Leute, Frauen wie Männer, die das genauso gut können, aber die sich natürlich erst einen Namen verdienen müssen. Wissenschaft ist ja auch ja nicht so einfach ein Bereich, ja. Bis man da mal so in die Karriereleitern hochkommt und das ist nicht so. Es gibt vor allen Dingen gibt es sehr, sehr, sehr viele tolle Historikerinnen und Historiker. Aber nochmal, Thomas Groß-Bölting, der Tod von ihm ist ein Schlag in ihm, den wir in nächster und naher Zukunft nicht ausgleichen können. Ja. Und nichtsdestotrotz die Erinnerung an ihn, auch an diese ganz zugewandte Art, der hat ja immer auch verbunden, hat er so eine verbindende Art gehabt, auch in polarisierten Situationen, wo er von der innerlichen Positionierung klar war, aber er hat immer versucht, alles auch zusammenzuhalten. Das vermisse ich, ich und ich vermisse ihn total. Und aber was sage ich? Ich denke an seine großen Kinder und seine Frau, das ist. Aber die Betroffenen selbst vermissen ihn auch, weil er hat mit vielen geredet und wenn man jetzt so an das glaubt, was Jesus Christus sagt, ich bin nicht mal ganz elementarisiert, rheinischer Katholik, dann denke ich mir, als er an der Himmelstür stand, hat der Petrus ihn direkt durchgewunken, hat direkt einen Ehrenplatz bekommen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Da sind wir uns sehr sicher.
Aber wir wissen ja nicht, kein Auge hat es gesehen und kein Ohr es je gehört, aber Thomas Groß-Bölting hat einen Ehrenplatz, in jedweder Hinsicht. Jetzt bin ich pathetisch geworden, Entschuldigung.
Ja, passt gut. Thomas, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Worte, für die Empathie, für die Nahbarkeit und den Aktivismus.
Danke.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.
So krümelt halt der Keks, es ist nicht deine Schuld. Es gibt zu viel zu tun, kein